Extraordinary Tales, wo Zahlungsverkehr zur Familienangelegenheit wird und Payment-Legenden geboren werden. Bereit für ein Märchen, das selbst die Gebrüder Grimm vor Neid erblassen lässt? Dann kommt zur PAX 25 am 12. und 13. März im Tippi am Kanzleramt. Hier werden Payment-Legenden vor euren Augen geschrieben. Was euch erwartet? Familiäres Flair, wie ein Klassentreffen, nur dass alle über Zahlungsverkehr schwärmen. Kontroverse Diskussionen, endlich Leute, die nicht einschlafen, wenn ihr von Transaktionen schwärmt. Vielfalt, von der guten alten Girocard bis zum Bezahlen per Augenzwinkern. Edutainment Deluxe, Lernen war noch nie so unterhaltsam. Networking on Fire, Kontakte knüpfen, schneller als der Kartenleser piepsen kann. Wer gähnt, spendiert Getränke. Und als Sahnehäubchen unsere legendäre Afterparty mit echten Payment-Pionierinnen. Seid dabei, wenn wir die Paxtraordinary Tales zum Leben erwecken. PAX 25 wird epischer als die Einführung des Euros. Payment Edutainment Next Level. Ihr seid die Heldinnen dieser Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode, zumindest im Jahr 2025, vom Payment and Banking AI in Finance Podcast. Ja, ihr hört richtig, Payment and Banking, AI in Finance. Wir haben es letztes Jahr, was jetzt zugegebenermaßen noch nicht so lange her, angekündigt, dass wir, und wenn ich von wir spreche, Sascha Dewald und ich, Mike Klotz, umziehen mit unserem Unplugged Podcast AI in Finance zu Payment and Banking. Und wir freuen uns sehr, heute die erste Ausgabe nicht nur im Jahr 2025, sondern auch überhaupt auf dem Permanent Banking Kanal präsentieren zu dürfen. Und ja, ich möchte natürlich Hallo sagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Und natürlich Hallo, lieber Sascha. Wir haben uns noch gar nicht persönlich gesprochen. Frohes Neues.
Auch Hallo an dich und ein frohes Neues von mir und natürlich von uns beiden an alle Hörerinnen und Hörer. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen bei unserem neuen Zuhause. Payment and Banking AI and Finance Podcast. Das geht dir ja zumindest schon richtig flüssig von der Zunge, als hättest du heimlich geübt über die Feiertage. Ja, aber du hast es schon gesagt, ne? 2025 startet für uns, ich finde, mit einem echten Highlight. Unser Podcast ist ab sofort Teil des Netzwerks Payment and Banking. Ich finde immer noch die Adresse schlechthin, wenn es um Fintech geht, um Banking, Payment im deutschsprachigen Raum. Genau, wir haben uns lange ja gefragt, haben wir letztes Mal auch anmoderiert, was bedeutet das für euch, unsere treuen Hörerinnen und Hörer? Und wir beide sind uns sicher, kurz gesagt, mehr von allem. Ja, wir glauben an mehr spannende Inhalte. Wir wollen bei unseren Lieblingsthemen rund um Finance und KI bleiben. Wir wollen aber einfach noch viel mehr Beispiele aus der Praxis für euch bringen. Das ist das, was ihr uns auch am meisten gefeedbackt habt.
Genau. Es kommt also zusammen, was zusammengehört, könnte man sagen. Ja, also endlich, ja. Wir haben eure Rufe gehört. Nein, ganz so dramatisch war es nicht. Aber Sascha, vielleicht sollten wir zwei Sätze für die Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast auf dem alten oder dem anderen Kanal noch nicht gehört haben, vielleicht was zur Struktur erzählen. Also wie sind unsere Podcasts fernab unserer gegenseitigen Beschimpfung eigentlich so aufgebaut?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was beim Alten bleibt. Ja, es gibt uns beide, es gibt irgendwie unsere Unabhängigkeit. Du nennst es Beschimpfung, ich nenne es Humor. Und natürlich irgendwie so die Art, wie wir mit euch über Trends und Technologien plaudern wollen. Was wollen wir hier eigentlich tun? Ja, das Ding heißt AI in Finance. Das heißt, wir schauen uns aktuelle Trends in der Technologie an, teilweise ein bisschen nerdig, ein bisschen erklärt, vor allem aber auch aus der Betriebswirtschaft, aus Marketing-Gesichtspunkten. Und wir wollen uns Use Cases und neue Technologien im Artificial Intelligence-Bereich anschauen. Wir nehmen so die großen Player, OpenAI, Nvidia und Co., regelmäßig unter die Lupe. Wir haben so eine News-Sektion, wo wir immer so das Neueste aus den letzten zwei Wochen hier brühwarm erzählen und so versuchen, so ein bisschen einzuordnen. Und gleichzeitig versuchen wir uns alle paar Folgen, und das wollen wir zukünftig viel öfter machen, weil euch das am meisten gefällt, tatsächlich auch in Finanzdienstleistungen reinbringen. Das Ganze nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch vor allem auch über dem großen Teich. Denn was wir sehen, sind, dass Finanzdienstleister, egal ob es Retail Banking ist, Asset Management, Investment Banking, Fintechs, sind vor allem dort, wo der EU AI Act nicht wirkt und nicht in die nationale Gesetzgebung gegeben wird. In den USA, in Asien, da passieren richtige Innovationen, richtige explosionshafte Sprünge, wie das Ganze verwendet wird, gerade bei JP Morgan, bei Goldman Sachs, aber auch bei typischen Retailbanken. Und genau das wollen wir hier mit euch diskutieren.
Genau, neben den News gibt's oder versuchen wir regelmäßig einen Themenschwerpunkt zu finden, wo wir uns gezielt auch nochmal ein Thema raussuchen. Das haben wir im letzten Jahr relativ regelmäßig gemacht. Wir haben, du hast es eben gerade angesprochen, wir haben über den EU AI Act gesprochen. Wir haben aber auch über das ganze Thema Ethik gesprochen. Also wenn wir über AI sprechen, dann hat das ja ganz viele Facetten. In unserer letzten Ausgabe im Jahr 2024 haben wir eine sehr düstere Welt aufgemalt. Was bedeutet es eigentlich, wenn die KI irgendwann die Menschheit übernimmt? Also das heißt, wir versuchen uns thematisch immer einen Schwerpunkt zu nehmen. Und wie du es gerade gesagt hast, ich will es nicht wiederholen, der Newsbereich. Und ganz zum Schluss haben wir auch immer 2, 3 Tools, die wir empfehlen, die wir gefunden haben, mit denen es Spaß macht zu spielen. Und deswegen würde ich sagen, lass uns doch einfach genau das machen, was wir immer machen. Wir fangen mit den News an, oder?
Würde ich auch sagen. Trotzdem noch ein letztes Mal ein riesiges Dankeschön an die Macherinnen und Macher von Permanent Banking im Hintergrund, die uns so herzlich auch aufgenommen haben. Und auch an euch alle. Ich meine, mittlerweile habt ihr über 30 Folgen mit uns beiden ertragen. Ein Jahr ist vorbei. Das heißt, wir freuen uns echt riesig auf alles, was das Jahr jetzt hier gemeinsam bringt. Und darauf natürlich euch alle 2 Wochen noch mehr hoffentlich coole KI-Aha-Momente und den ein oder anderen Schmunzler zu bringen. Genau, schnallt euch an. Ich würde sagen, mit ein paar News geht's los. Wir haben später für alle, die fleißig Zeitung gelesen haben und vorspulen wollen, ein paar Predictions, also die typischen Vorhersagen, die es auch in anderen Podcasts gibt. Wir für uns natürlich vor allem auf das Thema KI. So, ich fange mal an mit ein paar News. Du springst gerne rein, lieber Mike. Natürlich gibt es bei Sam Altman und OpenAI wieder ganz viele Neuigkeiten. Sie haben mal wieder die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht, möchte ich fast sagen. Und diesmal haben sie ein neues Modell rausgebracht, das KI-Modell O3. Das Ding hat in Tests mit einem sogenannten Abstract Reasoning Corpus, das ist dieser berühmte IRC-Test, eine beeindruckende Leistung von 85% hingelegt. Ja, wir haben immer mal wieder über diesen Test hier gesprochen. So zum Vergleich, andere aktuelle richtig gute Modelle, auch Claude und Co., erreichen hier so die 35%. Ja, deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, was macht diesen IRC-Test so besonders? Weil hier geht es gar nicht so sehr um schlaue Antworten, auch ein bisschen, aber es geht vor allem darum, um Muster zu erkennen, grafische Muster dann auch zu analysieren, Regeln und dieses sogenannte Reasoning zu erkennen und sie dann auf neue Aufgaben tatsächlich anzuwenden. Kurz gesagt, O3 ist so ein bisschen was wie das Abitur für KI, ja? Und ich glaube, das hat, der GRC und O3 hat das tatsächlich bestanden, ich würde sogar sagen, mit Auszeichnung. Es gibt eine Kehrseite, das Modell ist nämlich nicht nur revolutionär, dann würden wir es wahrscheinlich jetzt schon überall sehen, sondern es ist einfach man muss sagen, Luxusartikel, ja.
Genau,
ein vergriffener Luxusartikel. Genau, es ist halt einfach schweineteuer. Ne? Laut Gerüchten, die wir gelesen haben, könnten einzelne Anfragen bis zu 1000 US kosten. Und naja, also ob das dann wirklich gerechtfertigt ist und in Produktion gehen kann, mal sehen. OpenAI hält sich mit Infos zu Preisen und Verfügbarkeit immer noch sehr, sehr bedeckt.
Ich sehe schon, das erinnert mich so ein bisschen wie damals an, als das Internet so, die WoP-Zeiten, wo man aus Versehen auf eine Webseite gegangen ist und auf einmal irgendwie 500 Euro bezahlt hat. Wahrscheinlich passiert uns das auch, ja. Hey, ChatGPT, wie wird das Wetter morgen? Zack, 300 Dollar weg. Das Ding ist aber nicht nur, du hast es gerade gesagt, das 3O-Modell ist ja nicht nur insofern revolutionär, dass es sehr teuer ist, sondern Sam Altman, ich sehe das hier gerade, hat passend ja dazu einen Tweet abgesetzt im letzten Jahr noch. Und da hat er selber wenn er ein Buch schreiben würde, hat er gesagt, er hätte jetzt einen Titel, und zwar nahe an der Singularität, unklar auf welcher Seite. Und mit diesem Tweet hat er natürlich ganz dramatisch die Gerüchteküche angeheizt. Vielleicht müssen wir dazu sagen, was bedeutet eigentlich Singularität? Vor allem Singularität im Kontext KI. Also die Singularität bei KI stellt einen hypothetischen Wendepunkt in der technologischen Entwicklung dar, wo man im Prinzip sagen kann, dass nicht nur eine Intelligenz erreicht wurde, sondern eine Intelligenz erreicht wurde, die die menschliche Intelligenz tatsächlich übertrifft. Und damit ist jetzt nicht nur Wissen, also Lexikon, sondern Intelligenz hat ja sehr viel mehr Ebenen. Und mit diesem Tweet hat er, wie gesagt, diese, Gerüchteküche angeheizt. Und man geht so ein bisschen davon aus, dass in der Tat zumindest das 3O-Modell vielleicht nicht eine Singularität darstellt, aber zumindest sehr nah an dem Thema AGI, also an der allgemeinen künstlichen Intelligenz, rankratzt, was auch schon ein riesengroßer Meilenstein ist. Jetzt habe ich ganz viel gesagt und die eine oder anderen Hörerinnen und Hörer da draußen werden wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, worüber wir sprechen, aber du wirst das jetzt nochmal in den richtigen Kontext packen, wie ich dich kenne.
Ja, wir haben ja schon ganz viel drüber gesprochen immer. Also das Thema, ich glaube, AGI und Singularität wird uns noch viel, viel mehr begleiten dieses Jahr. ne, diese AGI, du hast es gerade gut erklärt, Singularität kam ja zum ersten Mal bei diesem Ray Kurzweil, der, glaube ich, 2000 ein Buch geschrieben hat über Singularität von Intelligenz. Super spannend. Liegt damit, also ist extrem radikal gedacht und natürlich auch sehr fiktional, aber kann man sich mal irgendwie anschauen. Ich habe ein bisschen drin rumgeblättert, tatsächlich über die Feiertage, weil ich es bei einem Nachbarn, wo wir zum Frühstück waren, gesehen habe. Aber also das Thema, was du gerade gesagt hast, dass Singularität ja quasi so die oder den Zeitpunkt beschreibt, an dem künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertreffen wird, das ist ja das eine. Was ich ja am gruseligsten finde, ist, dass KI damit in der Lage ist, sich selbst unumkehrbar und rasant, exponentiell, wie auch immer, weiterzuentwickeln und sich damit natürlich auch der menschlichen Kontrolle zu entziehen. Ja, ich glaube, wer in sowas einsteigen möchte, wir haben das tatsächlich in unserer letzten Folge vor 3 Wochen, die Doomsday-Folge, haben wir uns sehr stark diesem Thema AGI und Singularität gewidmet in unterschiedlichen Szenarien. Könnt ihr mal reinhören. Ist auch, glaube ich, die beste Folge aus dem letzten Jahr, sowohl in Klickzahlen als auch in Feedback, was wir so bekommen haben. Aber das ist jetzt gar nicht wahnsinnig Doomsday oder dystopisch, sondern das ist wahrscheinlich etwas, in diese Richtung es geht. Aber vielleicht noch einmal zurück zu diesem O3, weil ich glaube, damit werden wir uns auch viel beschäftigen in den nächsten Monaten, wenn das dann auch einfach größer ausgerollt wird, weil es testet quasi anders als bisherige Modelle. Ja? Ich glaube, statt sich so stumpf durch eine Aufgabe oder einen Prompt zu wühlen, zerlegt O3 komplexe Probleme in so sehr ganz kleine Häppchen. Das ist so ein bisschen Agentic, was wir auch immer mal hier schon besprochen haben. Das heißt, es prüft die Ergebnisse dann Schritt für Schritt und arbeitet sich so einfach ein bisschen eleganter zum Ziel, als das so die bisherigen Sprachmodelle können. Und baut quasi so eine Art Gedankenkettenstrategie. Ja, das ist zum einen sehr klug, das ist zum anderen aber auch extrem effizient und leistungsfähiger als andere Modelle, zumindest in der Theorie, aktuell, wie gesagt, ja noch extrem teuer. Aber wenn du dir vorstellst, du hast eine Programmieraufgabe, wo am Ende halt ein Ziel erreicht werden soll, dann schreibt O3 erst den Code für ein erstes kleines Teilproblem, testet das dann ganz ausführlich und fährt nur dann damit fort, wenn alles stimmt, beziehungsweise korrigiert dann die Fehler und fährt dann erst fort. Und das machen andere aktuelle Modelle nicht. Es gibt kein einziges, zumindest europäisches oder amerikanisches Modell, was das kann. Ich glaube, DeepSeek nähert sich so ein bisschen, da erzählst du, glaube ich, nachher noch ein bisschen was dazu. Aber das ist tatsächlich spannend. Letzter Punkt von mir zu O3. Ne, wie gesagt, es ist wahnsinnig teuer, haben wir schon drüber gesprochen. Und es ist weiterhin sehr anfällig auch für Halluzinationen, weil das war ja so ein bisschen unser beider Hoffnung, dass du diese Halluzinationen aus den, vor allem aus den Large Language Models, also den großen Sprachmodellen, mal richtig rausnimmst, weil die einfach immer noch erstaunlich oft auftreten. Aber das ist leider auch hier der Fall. Also sprich, Antworten, die zwar überzeugend klingen, aber leider faktisch falsch sind, gibt es auch mit O3 weiterhin.
Genau, aber vielleicht genau zum Thema O2, so wollte ich schon sagen. O2, O3, da werden wir uns sicherlich in den nächsten Ausgaben nochmal sehr intensiv zu widmen, weil das ist jetzt das nächste und kommende Modell der Wahl, wenn es mal billiger wird.
Wenn es billiger wird, genau. Ansonsten, ich habe noch ein bisschen was aus der Nvidia-Ecke. Es ist ja gerade die CES da ist Nvidia natürlich ganz vorne mit dabei. Zum Beispiel machen Nvidia und Uber nun gemeinsame Sache und haben eine Pressemitteilung rausgeschickt mit dem Ziel der Partnerschaft, dass autonome Fahrzeuge jetzt noch schneller, sicherer und natürlich auch skalierbarer auf die Straße kommen. Und dafür hat Nvidia 2 neue Top-Technologien, so eine Plattform, die nennen sie Cosmos, und dazu haben sie das KI-Supercomputing dort auch draufgeschmissen und haben dafür eine eigene Cloud gebaut quasi. Das Cosmos ist so ganz spannend, weil diese Plattform simuliert die Fahrumgebungen mit Daten aus über 20 Millionen Stunden Videoaufnahmen, die Uber natürlich gemacht hat. Das heißt, bedeutet, Uber kann autonome Autos damit in realistischen Szenarien testen, egal jetzt, ob es ein Schneesturm in Kanada, ein Stau aufgrund des aktuellen Buschfeuers in Los Angeles oder irgendwelche anderen Situationen, ohne dass es das in Echtzeit wirklich machen muss. Und kann darauf natürlich dann auch wieder entsprechende Szenarien und Parameter entwickeln, um Unfälle zu vermeiden etc. Das ist wirklich sehr spannend und geht tatsächlich auch einfach nur mit der großen Rechenpower von künstlicher Intelligenz auf den Systemen von Nvidia. Und diese neue DGX Cloud für das Thema Supercomputing wird dafür genutzt, dass Uber quasi autonome Modelle damit effektiv trainiert und richtig stark optimiert. Das heißt, alles, was ich vorher gesagt habe, ist jetzt so hier dieser Fitnessplan quasi für diese KI, damit das sehr, sehr schnell funktioniert und sehr schnell dann nicht nur im Training, sondern dann auch im Reasoning in die, nicht Reasoning, in der Inferenz, in diese Modelle dann eingebaut werden kann. Also das ist schon Wahnsinn, wenn man sagt, dass Uber wirklich eine riesige Schatzkiste an Fahrtdaten, Lieferdaten hat. Wenn man das Ganze jetzt auf Nvidias Steroidsysteme bringt, dann können daraus wirklich schöne autonome Systeme entstehen.
Und Nvidia ist insofern spannend, auch da haben wir ja schon drüber gesprochen, weil Nvidia kommt ja eigentlich aus einer, naja, Spielecke, also wenn man sich so die Historie anschaut, also groß geworden durch Grafikkarten. Ja. Und heute ist es ja so, dass Grafikkarten viel mehr Prozessoren haben als Transistoren und als herkömmliche Prozessoren und wurden ja auch in den letzten Jahren immer wieder gerne benutzt, beispielsweise für Crypto-Mining, also im Bereich der Cryptocurrencies. Und richtigerweise werden sie halt jetzt eben auch für noch komplexere Rechenoperationen benutzt. Und was ich im Zusammenhang des autonomen Fahrens so spannend finde, auch in Bezug auf Nvidia, Nvidia kann Grafik, also nicht nur Grafik darstellen, sondern versteht Grafik. Das ist halt Teil der GPU und dementsprechend auch hochgradig interessant, wenn es um autonomes Fahren geht, wo es ja genau darum auch geht, Bilder zu verarbeiten. Also und da hat natürlich Nvidia ein entsprechend großes Verständnis und große Expertise, weil sie halt schon in der Vergangenheit, wie gesagt, Grafiken darstellen mussten. Dementsprechend ist es natürlich auch leicht, komplexe grafische oder Visualisierung zu verstehen. Und gehört ja auch zu den Unternehmen, die insbesondere durch den ganzen KI-Boom mit am meisten partizipieren. Ich glaube, der Börsenkurs ist im letzten Jahr mehr als einmal durch die Decke gegangen. Und das, wie gesagt, zu Recht.
Ja, total. Und das sieht man auch bei den nächsten zwei kleinen News, die ich von Nvidia noch dabei habe. Aber es ist genau in die gleiche Kerbe, die du gerade eingeschlagen hast. Es ist halt nicht nur KI und nicht nur Prozessoren, sondern tatsächlich das Thema Grafikkarten in der Historie, warum sie die gesamte Wertschöpfungskette der Berechnung halt so gut verstehen. Und die haben auch auf der CES diese Woche ein Gadget vorgestellt, dass man, also ich würde es sofort in meinen Einkaufswagen quasi packen, das nennt sich Project Digits, ja, das ist wohl der kleinste KI-Supercomputer der Welt und der ist tatsächlich auch für den Privatgebrauch gedacht und konzipiert. Das ist ein kompaktes System, das richtet sich so an KI-Forscher, Datenwissenschaftler, aber eben auch Studenten und uns beide. Also alle, die mal irgendwie die nächste große KI-Revolution entwickeln wollen zu Hause. Und im Herzen von diesem Project Digits steckt dieser neue Nvidia Grace Blackwell Superchip. Das ist so dieses neue große Powerpaket, was Jensen Huang, der CEO von Nvidia, vor kurzem groß announced hat. Und der kann zum Beispiel auf deinem Schreibtisch eine Petaflop Rechenleistung abbilden. Ja? Also falls du dich fragst, wie viel das ist schnell, das ist sogar sehr, sehr schnell. Sowas gibt es de facto nicht. Ich glaube, das Ding soll irgendwie 3.000 US-Dollar kosten. Ab Mai soll es dann zumindest bei Partnern verfügbar sein. Und es ist natürlich perfekt für wirklich anspruchsvolle Aufgaben. Ne? Du kannst damit ein richtig perfektes Echtzeit-Prototyping machen. Du kannst Feintuning von deinen eigenen Modellen, die du vielleicht zu Hause gerade zusammenschrubbst, oder auch tatsächlich auf Company-Ebene halt bauen. Du kannst den Betrieb von Modellen mit bis zu über 200 Milliarden Parametern selber darstellen. Das heißt, wir haben vor einem, weiß nicht, halben, dreiviertel Jahr mal darüber gesprochen, dass die Sparkassenfinanzgruppe ganz viele Chips direkt bei Nvidia bestellt hat, damit sie nicht das Training machen, aber tatsächlich für die Inferenz das eigentliche Feintuning halt irgendwie selber abbilden können. Mittlerweile kannst du halt mit dieser Art von Chips, die ja, glaube ich, eine Verfünffachung der Chip-Generation davor sogar noch sind, das einfach in deinem eigenen Serverschrank, in deiner Firma oder sogar zu Hause aufbauen. Und das ist schon wirklich krass. Ja. Also es ist kein Schnäppchen, ne? 3.000 US für so ein Ding, für einen Studenten, aber für einen Supercomputer, den du auf deinen Schreibtisch stellen kannst, ist das, glaube ich, nicht ganz schlecht.
Ich überlege gerade, was meine Anwendungsfälle betrifft. Ich bin ja eher so Kategorie Word und Excel. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen too much ist, aber wir denken drüber nach, uns so ein Ding mal anzuschaffen.
Ich dachte, du emulierst immer noch irgendwie Windows 95 mit Paint 1.0 und schrubbst da halt. Oh ja, oh, er zeigt einen Gameboy, oder? Nee, was ist das?
Genau.
Ja, letztes Ding von Nvidia. Auch die gehen voll auf das Thema KI-Agenten. Ne? Agentic haben wir hier schon mehrmals diskutiert, könnt ihr auch gerne nochmal nachhören. Wird uns auch, ich glaube, in diesem Jahr sehr, sehr viel beschäftigen. Die haben sich nämlich diese Woche nochmal auf der Bühne gedacht, ne? Warum schwer, wenn es auch einfach geht, und haben deswegen jetzt so eine, ja, wie eine IKEA-Bauanleitung für KI-Agenten herausgebracht. Das nennen sie Blueprints. Und mit diesen vorgefertigten Blueprint-Paketen kannst du dir jetzt einfach deine eigenen KI-Agenten zusammenbauen, die deine Aufgaben selbstständig planen, erledigen, abrechnen, reporten etc. Und Nvidia selber hat so erste Anwendungen damit quasi auch schon vorgegeben in so einem kleinen, ja, wie so ein Store, wie du quasi diese Anleitung für KI-Agenten bauen kannst. Ja, das könnte eine automatische Code-Dokumentation sein. Ne? Für Startups, für größere Companies ist das ja immer wichtig, dass du halt keinen Chaos in deiner Programmierlibraries hast. Und das könnte tatsächlich einfach diese Agenten selbstständig dann machen. Du kannst Sprach-KI-Agenten damit bauen. Ja? Also quasi kleine eigene Plaudertaschen, die du in deinem Modul dann selber drin hast. Du kannst eine eigene Rechercheassistenz bauen. Du kannst virtuelle Assistenten für jeden Mist bauen. Und das ist ziemlich cool. Es gibt ganz viele Use Cases, die Nvidia selber mitgibt. Und damit werden wir auf jeden Fall den jetzt auch mal ein bisschen rumspielen.
Ist ja auch gleich, glaube ich, in unserer Vorhersehung sozusagen oder unsere Prediction für 2025. Das Thema KI-Agenten ist sicherlich eins der Themen. Sprechen wir gleich nochmal drüber, die uns in diesem Jahr nicht nur begleiten, sondern die vielleicht zum Durchbruch kommen.
Ja, und dann habe ich ein bisschen was von Microsoft. Die packen weiterhin auch in 2025 die dicken Schecks für künstliche Intelligenz aus und haben jetzt announced, dass sie bis zum Juni 2025 satte 80 Milliarden Dollar in den Ausbau von KI-Rechenzentren investieren wollen. Ich glaube, im letzten Jahr wollten sie 20, wurden dann nur 10 oder 12, weil, ne, also war einfach dann, gab keine Skalierungseffekte mehr und sie konnten nicht mehr genügend bauen. Mehr als 80 Milliarden von dieser, mehr als die Hälfte von dieser Summe fließt wohl auch in die USA. Klar, ne, weiterhin ist es irgendwie das Ziel, die technologische Vorherrschaft der Amerikaner im KI-Bereich damit auch zu sichern und zu manifestieren und sich natürlich auch im aktuellen Handelskrieg ordentlich von China abzuheben. Aber es gab auch auf der CES ein Statement von diesem Brad Smith, das ist so ein Vice President für KI und der beschreibt so einen sehr patriotischen Titel und das ist, glaube ich, deutsch übersetzt, die goldene Gelegenheit für amerikanische KI. Es klingt wie so ein schlechter Hollywood-Film, aber es geht um wirklich ernsthafte Infrastruktur. Ja, sie wollen das Thema Energieversorgung, vor allem mit diesem großen Push, was die KI-Industrie halt so braucht, um groß zu werden, jetzt lösen. Sie wollen alle möglichen Standorte bauen. Es gibt noch keine Infos, wo. Aber diese Rechenzentren sollen sehr, sehr viele Rechenzentren werden und sollen vor allem riesige Rechenzentren werden, die es halt irgendwie noch nicht so gibt. Ja, die sind halt irgendwie wirklich gigantisch. Ne? Wenn man sich nochmal anschaut, ich glaube, das hatten wir im letzten Jahr auch viel. Alleine ChatGPT hat, glaube ich, im Durchschnitt letztes Jahr so viel Energie verbraucht wie knapp 20.000 US-Haushalte zusammen, also eine Kleinstadt. Ja. Und es gab jetzt eine Hochrechnung im Handelsblatt, dass Experten damit rechnen, dass der jährliche Stromverbrauch der KI-Branche, ich glaube, bis 27 auf über 100 Terawattstunden steigen könnte. Ja. Und das ist nur Strom. Wasserverbrauch ist ja nochmal genau das Gleiche. Ich glaube, Sam Altman hatte mal gesagt, dass jede Anfrage ChatGPT eine Flasche Wasser kostet. Vor allem natürlich für irgendwie die permanente Kühlung von den Rechenkapazitäten.
Ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum OpenAI insbesondere auch beim Thema Energieversorgung relativ viel Forschung betreibt. Ne? Ich meine, die sind auch an diversen Startups oder Unternehmen beteiligt, die genau das zum Ziel haben. Das wird auch der große, was heißt kritische Pfad, kann man gar nicht sagen, aber es ist halt ein Thema, nämlich das Thema Energie. Und ich meine, das wissen wir halt auch aus dem ganzen Thema Krypto. Das ganze Thema Mining hat schon unglaublich viel Energie verbraucht. Das hier übertrifft es um ein Vielfaches. Klar.
Extrem, ja. Vor allem bei diesen großen Modellen, die auch einfach immer mehr werden und natürlich dann nicht nur im Training, sondern auch in der Nutzung. Jeder weitere Mensch, der sich mit den GPTs dieser Welt halt auseinandersetzt und sie wohl privat als auch beruflich nutzt, trägt einfach dazu bei, dass dieser Energieverbrauch hier um ein Vielfaches wächst. Es gibt ein weiteres spannendes Thema von Perplexity. Das ist ja so unser beider Lieblingssuchmaschine für alle, die jetzt neu einschalten. Denn die mischen den Markt für KI-Suchen immer mehr auf. Hatten wir, glaube ich, 3-4 Mal dieses Jahr im Podcast. Letztes Jahr die Finanzierungsrunde von, ich glaube, 500 Millionen Dollar und nun auch eine Bewertung von 9 Milliarden. Das habt ihr sicher alle schon gelesen. Das war schon vor 2 Wochen. Aber was total spannend war, dass die Medien eine ganz wichtige Sache, finde ich, sehr unkommentiert gelassen haben. Und zwar hat im Sinne dieser Finanzierungsrunde Perplexity ein Startup gekauft, was Carbon heißt. Carbon aus Seattle. Die haben sich darauf spezialisiert, generative KI mit externen Datenquellen zu kombinieren. Das ist eine Technologie, die nennt sich ganz cool RAG, das ist Retrieval Augmented Generation. Und also kurz gesagt, Carbon weiß, wie man KI und echte Daten, vor allem unstrukturierte Daten, clever miteinander verbindet. Ja, das ist ein Startup, was, glaube ich, 22 gegründet wurde, ist ganz wenig kleines Startkapital gehabt und ganz am Ende sagt Perplexity, mit der Übernahme wollen sie quasi nun den Markt für Enterprise-Suchen damit erobern. Und das Ziel ist es ganz klar, KI-Suchen durch so Firmendatenbanken, Cloud-Speicher, Tools wie Slack, Notion, Teams, Zoom, was auch immer, so zu ermöglichen. Sprich, alles, was du beruflich und auch privat an Daten rumschwirren hast, kann dann in einer einzigen Indexsuche vereint werden. Und damit macht Perplexity quasi Schluss mit irgendwelchen Datensilos. Ich rede jetzt nicht über Datensouveränität, über Datensparsamkeit und über DSGVO, ne? Also das mal kurz zur Seite. Ich glaube, das haben sie selber noch nicht gemacht. Aber die Integration quasi von Arbeits- und Privatdaten auf eine Plattform klingt tatsächlich so, dass KI dann endlich mal nicht nur schlaue Antworten gibt, sondern vor allem auch die richtigen Antworten gibt, die du halt hören willst und nicht rumfantasiert. Und wenn man sich diesen ganzen Bereich Enterprise-Suchen halt anschaut, der boomt, ne? Ich glaube, Unternehmen sitzen immer noch weltweit, vor allem im nicht digitalisierten Deutschland, auf einem Berg von unstrukturierten Daten. Und der Bedarf, diese irgendwie schnell und effektiv zu durchforsten, wächst. Ne? Jedes Unternehmen will sich digitalisieren, will künstliche Intelligenz und all diese Systeme nutzen, um endlich sich besser zu automatisieren. Und ich glaube, Perplexity geht damit direkt in den Wettbewerb mit Giganten wie Google und OpenAI und es spielt da mittlerweile ganz vorne mit.
Spannend, kann ich nichts anderes mehr sagen, außer, ja, spannend.
Ja, ist ein super Thema. Also ne, die Datenschutzbeauftragten unter unseren Hörerinnen und Hörern werden jetzt irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Deswegen ganz bewusst, über das Thema reden wir quasi gar nicht. Also bis sowas auch nur ansatzweise in der EU oder in Deutschland möglich wäre, wenn überhaupt, ja, weil du musst ja diese unterschiedlichen Systeme privat und geschäftlich halt ganz stark voneinander trennen bzw. abkapseln. Wie das dann möglich ist, erschließt sich mir nicht, aber wir beobachten es und bringen es hier immer mal mit. Letzte News von mir, die ich noch habe, ist von Anthropic. Ja, das ist ja so auch einer unserer Lieblingsplayer und mittlerweile würde ich sagen, einer der größten OpenAI-Konkurrenten, die es so gibt. Ja. Ja, die sind kurz davor, neues Kapital einzusammeln. Diesmal suchen sie nur schlappe 2 Milliarden. Um ganz genau zu sein. Und auch hier, ne, die Finanzierungsrunde wird mal wieder angeführt von Lightspeed Ventures, die von Anfang an quasi mit dabei sind. Ich hatte letztes Jahr tatsächlich einmal die Möglichkeit, über den Feeder Fund mit einzusteigen. Hab's nicht gemacht, weil ich dachte, das ist hardcore viel bewertet. Ich glaube, damals war die Bewertung irgendwie 15 oder 17 Milliarden. Mittlerweile ist sie bei 60 Milliarden durch diesen Boost. Und das ist also deutlich mehr als das Dreifache als im letzten Jahr. Und damit katapultiert sich dieses Unternehmen mittlerweile auf Platz 5 der wertvollsten Startups in den USA. Also hinter SpaceX und hinter OpenAI. Aber das muss man sich mal vorstellen, in welcher kurzen Zeit die das gemacht haben. Die haben einen Jahresumsatz von $875 Millionen gehabt. Natürlich hauptsächlich durch Geschäftskunden mittlerweile. Und Amazon hat, glaube ich, seine Investitionen in Anthropic nochmal verdoppelt. Die sind mal mit schlappen 4 Milliarden eingestiegen, haben nochmal draufgelegt und nutzen vor allem natürlich auch diese Partnerschaft, um AWS, also die Cloud von Amazon, mit ihren eigenen KI-Chips dann auch zu pushen. Und ich glaube auch, Anthropic wird in 2025 sehr von sich reden machen, denn ne, die wachsen super schnell, die schnappen sich mehr und mehr Marktanteile, ziehen auch mittlerweile die Aufmerksamkeit der Großen auf sich. Und ich glaube, diese massive Bewertung von $60 Milliarden zeigt, dass sie so einer der heißesten Player aktuell sind. Jetzt bleibt so ein bisschen abzuwarten, ob sie diesen Schwung nutzen können, um sich dann auch langfristig zu etablieren. Aber dieses Modell ist tatsächlich sehr interessant und erzielt auch in den unterschiedlichen Tests immer wieder beste Ergebnisse.
Ich glaube, was man noch ergänzen kann, ist das, was ChatGPT bei OpenAI ist, ist letztendlich Claude bei Anthropic. Also es gibt auch da natürlich entsprechend auch ein Frontend. Ist übrigens auch, du hast es eben gerade, hast du ja über Perplexity gesprochen, in der Tat unser Haus- und Hof-Tool, was wir, ich glaube, fast nur noch nutzen oder sehr, sehr umfangreich nutzen. Auch dort findet sich nicht nur ChatGPT als Tool integriert, sondern auch eben Claude. Und das Schöne bei Perplexity ist, ich kann halt zwischen den unterschiedlichen Modellen auch wechseln und auch miteinander kombinieren. Und das macht Perplexity halt auch so spannend. Ja, mega spannende Nacht. Genau,
vielleicht noch einmal dazwischen ganz kurz. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Muss ich auch öfter wieder machen im neuen Jahr. Aber weil wir immer mal wieder angesprochen werden, dass diese ganzen Modelle ja auch so teuer sind in den Monthly Subscriptions. Wir haben es ein, zweimal gesagt, aber ich und ich glaube du auch, wir nutzen Perplexity Pro kostenlos. Und zwar über unsere Telekom Magenta App. Für jeden von euch, der die hat, das ist kostenlos drin. Ich glaube 12 Monate. Und dann weiß ich gar nicht, wie es dann weitergeht. Das müsste eigentlich mittlerweile
dann bald auslaufen. Dann muss man bezahlen.
Ja, mal sehen. Irgendwo werden wir noch einen Rabattcode finden. Aber tatsächlich, also das ist ein richtig großer Wert. Das sind 240 Euro, die ihr euch hiermit sparen könnt. Das heißt, wenn ihr Telekom zu Hause habt, einfach die Magenta-App einmal anschauen oder sich einmal einloggen ins Telekom-Portal. Und dort ist es relativ transparent unter Meine Services. Und man kann sich das einfach über einen Code laden. Man muss dann auch nicht über die App zugreifen, sondern kann direkt über perplexity.com darauf zugreifen. Also ich, wie du auch, wir nutzen das tatsächlich täglich und hat Google bei uns komplett abgelöst.
Genau. Und ich glaube, es gab auch und gibt auch immer mal wieder LinkedIn-Aktionen. Da ist es nicht 12 Monate, sondern nur 6 Monate. Aber momentan versucht man da, glaube ich, in die Reichweite zu kommen. Ja, spannende Nachrichten. Ich habe gar nicht so viel mit. Du bist ja immer so für die professionellen Nachrichten. Ich bin ja eher so für die Yellow Press-Nachrichten im Bereich KI zuständig. Das nächste, was wir haben, ist nicht ganz Yellow Press, ist doch noch ein bisschen professionell. In den letzten Wochen, noch gar nicht so lange, also als wir den letzten Podcast hatten, kam irgendwie einen Tag später die Nachricht. Es gibt nämlich ein neues Tool namens DeepSeek. Und wie das so ist, man nimmt das so wahr. Inzwischen nimmt man das aber insofern sehr viel mehr wahr, weil wenn man sich mal mit DeepSeek auseinandergesetzt hat und es mal getestet hat, stellt man fest, ist gar nicht so schlecht. Was ist DeepSeek? DeepSeek ist sowas wie ChatGPT, nur kommt es in dem Fall nicht aus dem Silicon Valley, sondern aus dem Land der lächelnden Sonne. Ich glaube, sagt man das so? Auf jeden Fall aus China in dem Fall. Ist nicht das Land der lächelnden Sonne, lassen wir das. Aber es kommt halt in der Tat aus China und basiert ebenfalls auf Daten, bis Ende 2023, hat auch eine Websuche direkt mit integriert. Also ich kann auch auf Echtzeitdaten zugreifen. Und jetzt wird es nämlich spannend, soll laut Tests eine bessere Qualität haben als OpenAIs Flaggschiff GPT, nämlich GPT 4.0. Also das ist ja das Modell, was wir gerade immer noch am meisten, glaube ich, im Einsatz haben oder zumindest von den Nutzerinnen und Nutzern am meisten im Einsatz ist. Und dahinter steht ein Hedgefund-Startup namens High Flyer Capital. Du wirst die wahrscheinlich kennen, ich kenne sie nicht. Auf jeden Fall auch da ist ein bisschen Geld dahinter. Was aber so interessant ist, ist nämlich die Tatsache, dass DeepSeek unglaublich nicht nur ressourcensparsam ist, sondern sehr, sehr schnell. Also vielleicht mal, um so 2, 3 Zahlen zu nennen. China unterliegt ja dem Exportverbot seitens der USA. Das heißt, die können nicht mal eben irgendwelche teuren Chips kaufen, sondern die müssen ein bisschen erfinderischer sein. Und was haben die gemacht? Die haben auf relativ alten Nvidia-Chips das ganze Thema entwickelt. Und das Training von DeepSeek hat im Vergleich zu anderen Modellen nur 5,5 Millionen US-Dollar gekostet. Andere Modelle gehen mal gerne in die Milliardenhöhe, was Trainingsdaten betrifft oder vielmehr das Trainieren von Daten oder von den LLMs betrifft. Und DeepSeek war halt sehr viel günstiger. Das ganze Thema hat auch gar nicht so lange gedauert. Das ist also sehr, sehr performant und wie gesagt, läuft auf relativ schwacher Hardware. Kann jeder testen, ganz kostenlos. Einfach deepseek.ai ist es, glaube ich. Wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes. Und jetzt komme ich eigentlich zu einem wesentlichen Punkt. Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Also ich finde, also in den Tests ist ja auch nicht so, dass wir jetzt uns jetzt stundenlang mit den Tools immer auch arbeiten. Aber ich erwische mich inzwischen dabei, dass ich oft zu DeepSeek gehe und schnell was eintrage. Weil, wie gesagt, die Websuche ist direkt mit involviert. Also es wird direkt online auch gesucht. Und das Ergebnis, ChatGPT neigt gerne dazu, in Stichpunkten zu antworten. Und das macht DeepSeek nicht, sondern die Ergebnisse, die da kommen, sind, wie ich finde, oft sehr viel ausführlicher und detaillierter. Schaut es euch an, ist momentan für jeden kostenlos nutzbar und lässt sich darüber hinaus kostenpflichtig als API relativ kostengünstig auch von Entwicklerinnen und Entwicklern integrieren in Anwendungen und Nutzen. Dann habe ich etwas mitgebracht, jetzt wird es wirklich ein bisschen crazy. Vor, ich glaube, auch ein, zwei Wochen hat ein Video die Runde gemacht, ja, von einem Entwickler, der ChatGPT benutzt hat, um ein selbstgesteuertes Gewehr zu steuern. Wie sagt man das so? Also er hat also ein Software-Maschinengewehr.
Selbstschussanlage
hat er sich gebaut, danke. Und das basierend letztendlich auf ChatGPT. Und was er machen konnte, war, also ChatGPT zu sagen, es kommt ein Angriff von vorne links und dann hat sich das Gewehr gedreht und hat nach vorne links geschossen. Oder es kommt ein Angriff von vorne rechts, dann hat sich das der Geschützturm sozusagen in die entsprechende Richtung gedreht. Was aber noch viel interessanter war, er konnte also auch sagen, okay, es kommt von allen Seiten, dann hat ChatGPT da entsprechend auch drauf reagiert, indem so streumäßig geschossen hat. Und das ganze Thema war verbunden mit einer Kamera. Er konnte also auch gezielt sagen, da kommt jetzt ein Angriff in roter Farbe, gelber Farbe, was auch immer. Und dann hat er auf die Farben reagiert und hat darauf geschossen. Das ist insofern ja unheimlich und auch gleichzeitig interessant, weil es gar nicht so viel Arbeit war. Also es gibt da, wie gesagt, YouTube-Videos und das zu integrieren und zu verbinden mit dieser ja, Selbstschussanlage war gar nicht so aufwendig. OpenAI hat inzwischen auch darauf reagiert und hat ihm sozusagen die Lizenz entzogen, was auch immer das bedeutet. Also er hat sich wahrscheinlich dann direkt wieder einen neuen Account angelegt und nutzt dann dafür die API. Zeigt aber auch, wie gefährlich es ist. Also wenn wir in Richtung Terrorismus denken, also ne, solche Tools, und wir haben da ja auch mal drüber gesprochen, das ist so die dunkle Seite der Medaille, können natürlich auch eben genutzt werden, um halt ja auch schlimme Dinge zu tun. Und in dem Fall brauchte es nicht mal irgendwie einen Zugriff im Dark Web. Es gibt ja dieses, wie hieß es nochmal, Dark GPT, nee, das hat einen anderen Namen. Haben wir auch schon drüber gesprochen, sondern es geht ganz regulär mit den APIs, die heute von den von den jeweiligen Anbietern zur Verfügung gestellt werden. Und da kann ich mir halt dann auf einmal irgendwelche militärische Einrichtungen selber zusammenbauen. Packen wir in die Shownotes.
Das ist krass, ja. Also wirklich, schaut euch diese Videos mal in den Shownotes an. Und also das hat ja so ganz viel, was da so dahinter steht. Und er hat es halt wirklich komplett nur über die API gebaut. Mhm. Es gibt, glaube ich, einen guten T3N-Artikel, den du verlinkst. Da habe ich es auch zum ersten Mal gesehen. Aber wenn du das jetzt quasi weiterdenkst und dieses, keine Ahnung, ne, automatisierte Sturmgewehr halt irgendwie auf diese ganzen Roboter, über die wir ja auch noch später oder beim nächsten Mal sprechen, draufschraubst oder auf diese neuen Hunde, die auch auf der CES quasi, also keine echten Hunde, sondern tatsächlich voll automatische Roboterhunde, die mit künstlicher Intelligenz gesteuert werden und trainiert wurden, da drauf schraubst, dann hast du halt völlig neue Kampfmittel. Und das zum Beispiel ist bei mir bei DeepSeek hängen geblieben, von diesem chinesischen Modell, worüber du vorher geschrieben hast, weil das ist ein komplettes Open-Source-Modell. Das heißt, es gibt den Nutzern eine kostenlose, weltweite und unwiderrufliche Copyright- und Patentlizenz. Ja? Das heißt, du kannst DeepSeek für dich selber weiterentwickeln, du kannst es vervielfältigen, du kannst es ändern, du kannst es selbstständig verbreiten als Company. Das Einzige ist, du darfst es nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen und du darfst keine militärische Nutzung haben. Aber, also, wie gesagt, wenn du dieses System nutzt und dann für dich halt irgendwie nicht nur feintunst, sondern in komplett ein neues Retraining halt irgendwie reingibst, dann ist es de facto halt irgendwie auch dein Modell, genau. Teilweise wahrscheinlich mit deinem IP, kann dir ja sowieso keiner mehr nehmen. Und dann, damit kannst du dann, egal ob jetzt als Schurkenstaat oder nicht, wie auch immer die Definition da aktuell ist, das Ganze halt irgendwie dann auch nutzen. Das macht mir richtig Angst. Also diese Videos von diesem Roboter, der auf Sprachbefehle in Echtzeit fast ohne Latenz reagiert, sind fucking spooky.
Und ich warte nur darauf, dass die ersten Staubsaugerroboter umgebaut werden und die dann durch die Wohnung fahren und irgendwie auf die Jagd gehen. Also es bleibt spannend in dem Bereich und der Fantasie sind auch bei diesem Thema leider keine Grenzen gesetzt. Was ich noch mitgebracht habe, tatsächlich sind nicht mehr ganz so viel, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen über die Predictions 2025 sprechen. Es gibt einen sehr, sehr interessanten Blog-Eintrag. Der ist, glaube ich, von vorgestern von Sam Altman. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast. Er hat sich hingesetzt und hat mir ein bisschen was geschrieben. Und das ist insofern interessant. Also er geht nochmal so ein bisschen auf die Historie ein, wo OpenAI vor 9 Jahren gegründet, auch mit dem Ziel, AGI zu entwickeln. Dann 2022, der große Wendepunkt. Was er aber auch immer wieder betont, ist letztendlich, wir sind an dem Thema AGI dran, aber natürlich immer zum Wohl der Menschheit. Also er betont relativ häufig, ja, dass das Wohl der Menschheit ja in seinem einen ganz großen Fokus für OpenAI hat. Ich hoffe, dass er das nicht nur schreibt, sondern dass das auch am Ende so zutrifft. Und er schreibt halt auch, dass 2025 sicherlich das Jahr wird für KI-Agenten, wo wir auch drüber sprechen. Also letztendlich, AI wird nicht nur intelligenter und kann schlaue Antworten geben, sondern AI, und das ist ja der Sinn von Agenten, fängt an, selber aktiv zu werden, indem man halt in diesem Agenten oder Assistenten bestimmte Aufgaben geben kann und die dann diese Agenten abarbeiten. Ganz interessanter Blogbeitrag, total lesenswert, ist auch gar nicht so super lang, kann man sich sehr gut durchlesen. Und hat er selber geschrieben, denke ich, also sagt er zumindestens.
ChatGPT,
wer weiß. Dann gibt es, ich hab's nur verlinkt, weil ich nur die Preview dazu gesehen habe. Ich habe Ihnen dieses Video anderthalb Stunden noch nicht gesehen. Es gibt einen Beitrag vom CCC, der Ende des Jahres stattgefunden hat, vom Chaos Computer Club. Und da gibt es einen sehr, sehr, sehr langen, wie ich hörte, sehenswerten Beitrag zum Thema Computer und Bewusstsein. Ich gestehe, ich habe ihn noch nicht gesehen. Wer Lust hat, wir packen auch das in die Shownotes. Vielleicht berichten wir beim nächsten Mal etwas ausführlicher darüber. Er soll wohl sehr philosophisch sein. Ich bin gespannt. Ich habe es mir vor heute Abend quasi auf die Playlist gepackt.
Das ist, also der CCC macht ja jedes Jahr diesen großen Kongress, immer irgendwie zwischen den Tagen. Und einer, der, glaube ich, seit 15 Jahren dabei ist, ist Joscha Bach. Für alle, die ihn nicht kennen, es ist ein... ist ein Deutscher, ist Kognitionswissenschaftler, ist auch KI-Forscher und Philosoph, ist ein wahnsinnig intellektueller Typ, der aber so ganz tief schon seit, glaube ich, zwei Dekaden zum Thema künstliche Intelligenz und automatisierten Systemen forscht und das Ganze quasi mit Kognitionswissenschaft verbindet. So, also ich lese und höre so ziemlich alles, was ich von dem irgendwie in die Finger kriege seit so ein paar Jahren. Der ist, also 90% davon sind tatsächlich deutlich zu tief irgendwie für meinen Intellekt, aber es ist richtig spannend. Der ist auch sehr selten immer mal in einem Podcast unterwegs, dann auch auf Deutsch. Das ist ein bisschen schwierig zu hören, weil er hat, glaube ich, 99% seines Lebens auf Englisch gestaltet und dort immer mal abbiegt. Aber das kann ich sehr empfehlen und der hat einen ganz tollen Vortrag gemacht zum Thema Self-Models of Loving Grace. Und das ist genau, glaube ich, das, was du verlinkst. Ich habe angefangen reinzuschauen, ich glaube am 1.1., als das Video rauskam, aber habe es auch noch nicht fertig gelesen. Es ist noch offen als Tab bei mir und ich glaube, das ist richtig, richtig gut.
Ich werde es mir wahrscheinlich unterwegs beim Spazierengehen als Podcast anhören. Ich habe jetzt, weil wir schon so lange, ich gucke auf die Uhr, über die News sprechen, habe ich noch eine News, die ich spannend finde, vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich auch immer gesagt haben, naja, wir wollen ja über die Nachrichten im Payment- und Banking-Bereich sprechen. Haben wir jetzt noch nicht so richtig, aber es gibt eine Nachricht und zwar aus Kanada. Ein kanadisches Fintech namens Spring Financial. Die kommen eigentlich eher aus der Kreditvergabe und was haben die gebracht? Die haben eine App herausgebracht jetzt, oder sie bringen sie heraus, ich glaube, sie ist draußen, namens Bloom. Und Bloom ist eigentlich das, was wir uns eigentlich auch immer von unseren deutschen Banken wünschen, nämlich ein Financial Assistant, der einem nicht nur sagt, wo das Geld hingeht, sondern sehr viel Auskunft darüber gibt, wie eigentlich der finanzielle, wie es um die finanzielle Gesundheit geht. Geht, glaube ich, so ein bisschen in Richtung Finn von Bank, dem holländischen Fintech. Aber hier als eigenständige Lösung, mal aus einem anderen Land, in dem Fall aus Kanada, hilft uns jetzt hier in Europa nicht wirklich weiter. Aber ich finde es interessant auch, dass wir in dem Bereich Entwicklungen sehen. Genau, das glaube ich.
Geil, Ladies and Gentlemen, ein ganz wertvoller Moment. 2025, Mike kann die holländische Bank aussprechen.
Wieso das?
Wir haben ein Jahr lang geübt, wirklich jede Folge. Und du, also es ist mega, es war perfekt. Ich habe nichts zu meckern.
Wieso? Ich habe doch so immer Bunk gesagt, weil die Holländer ja immer so ein bisschen...
Du hast so ziemlich alles dazu gesagt. Bunk, Bank. Aber
sie
heißen, toll.
Sie heißen einfach nur Bank,
der Tag ist gerettet.
Nehme ich an.
Einfach nur Bank.
Ja.
Aber das, also hast du gut gemacht.
Aber hast du mich nie darauf hingewiesen, um das mal ehrlich zu sein. Du hast mich immer ins offene Messer laufen lassen. Naja, gut, lassen wir das. Wir haben jetzt ganz viel über News gesprochen. Ich glaube, das war es auch von den Nachrichten. Also es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber wir wollen es auch nicht überstrapazieren. Stattdessen, lieber Sascha, haben wir gesagt, lass uns doch mal ein bisschen in die Glaskugel schauen, das machen wir ja gern, und schauen, was glauben wir denn, was im Bereich AI im Jahr 2025 passieren wird. Und ich glaube, es wird viel passieren, bei dem Thema nicht überraschend, aber es gibt, glaube ich, so zwei, drei Schwerpunkte, oder?
Ja, das glaube ich auch. Und auch hier könnten wir uns jetzt wahrscheinlich richtig lange verlieren. verlieren. Ich schlage vor, weil wir jetzt schon irgendwie über 40 Minuten aufnehmen, dass wir heute einfach mal so ein bisschen generell KI im Jahr 25 machen und im nächsten oder übernächsten Mal vielleicht so ein paar Predictions zum Thema Artificial Intelligence und Financial Services, weil das ist ja auch das, was uns eigentlich hier bewegt. Aber vielleicht müssen wir da müssen wir ein bisschen mehr ausholen. Genau, also ich glaube, grundsätzlich wird 25 einfach das Jahr, in dem sich die KI-Welt so richtig auf den Kopf stellt. Das ist zumindest meine Meinung. Das ist auch die Meinung von vielen so diversen Tech-Giganten. Bill Gates hat es gesagt, der Werner Vogels, das ist der Amazon-KI-Chef, oder Clement DeLong, das ist der von Hugging Face, der CEO. Ich glaube, es wird so ein ganz wilder Mix aus Fortschritt, der ein oder andere KI-Roboter im Wohnzimmer. Ich glaube, das wird so grundsätzlich das Jahr der Robotik. Ja, ich glaube, Tesla und andere Robotikunternehmen haben sich auf die Fahne geschrieben, allein im Jahr 25, ne, und das ist jetzt nicht in der wahnsinnigen weiten Zukunft, das ist jetzt, über 100.000 Roboter zu verkaufen, weil sie sagen, die Nachfrage nach Hightech-Haushaltshelfern ist mittlerweile richtig groß, ja. Mal gucken, wenn wir es übernächste Mal aufnehmen, vielleicht steht dann neben dir auch so ein Roboter in deiner Küche und es sagt dir, wie du dein Rührei beim nächsten Mal ein bisschen besser machen sollst. Aber also, ne, worum geht's am Ende? Ich glaube, wir haben ganz viel über persönliche KI-Assistenten gesprochen in den letzten Monaten mit Siri, mit Apple Intelligence, mit den ganzen Podcast-Features, die jetzt auch die großen Modelle alle haben. Und ich glaube, genau diese KI-Assistenten werden einfach noch viel schlauer. Ich glaube, die werden endlich diesen Sprung von, ja, ganz nett, dass ich das halt irgendwie habe, hin zu, wie konnten wir eigentlich jemals ohne so einen fully-fledged KI-Assistenten leben, schaffen. Ich glaube, die organisieren dann nicht mehr nur deinen Kalender oder deine Reminder, sondern die wissen dann einfach alles, was du halt so tust, weil sie komplett deine E-Mails, deine Kalender, dein E-Commerce syndiziert haben oder indexiert haben. Und die wissen, dass du freitags nach 17 Uhr vielleicht lieber weniger Meetings machen willst. Die planen dein Wochenende, die planen dein Leben. Und ich glaube, die werden so zu endlich dann auch zu Alltagshelden. Ja, wir haben ja immer mal seit Jahren darüber gesprochen, dass Amazon ja so schlau mit deinem Kühlschrank vernetzt werden könnte, dass sie die Milch dann bestellen, wenn sie leer ist. Hat nie geklappt, gab es furchtbare Systeme, wie das dann gemacht werden sollte. Aber ich glaube, so dieser Wochenendeinkauf, automatisch geplant, basierend auf dem, was dann noch im Kühlschrank liegt, die Vernetzung mit IoT, das zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass das auch in diesem Jahr
kommt. Glaubst du wirklich? Also ich würde gar nicht widersprechen, was so dieses Thema Assistenz betrifft, wenn es so in unserem Job, also alles, was um Kalender, E-Mail, Reminder betrifft. Also da glaube ich sehr stark daran, insbesondere weil ich daran glaube, dass jetzt 2025 KI-Agenten wirklich anfangen, auch den PC selber zu steuern. Also dass ich sagen kann, alles klar, schreib mir mal eine E-Mail und dann wird Auto gestartet und das passiert dann alles quasi von dem Agenten. Da arbeitet ja ChatGPT oder vielmehr OpenAI mit ChatGPT sehr intensiv dran. Und ehrlicherweise haben wir das ja auch schon gesehen im letzten Jahr, wurde schon ein bisschen angeteasert. Aber glaubst du, dass wirklich der Kühlschrank dann schon anfängt, Milch zu bestellen? Weil das halte ich noch für ein bisschen sehr verwegen.
Ob es jetzt wirklich der Kühlschrank ist, mal sehen. Ich glaube tatsächlich, das ist alles relativ simpel, weil du kannst ja all diese Systeme miteinander mittlerweile gut vernetzen. Und ich glaube schon, dass wir auch spätestens auf den nächsten CES dann im Sommer dann auch wirklich Hardware sehen, die multifunktional und multivernetzt sein wird. Ich glaube, dieser Schritt wurde ganz oft durchdacht und er ist ein einfaches, um ihn dann auch wirklich zu gehen. Ja, ich glaube so grundsätzlich, die Intervernetztheit zwischen Gadgets mit echten Haushaltsgeräten und unseren Softwaresystemen und Assistenten, die wird auf jeden Fall kommen und ich glaube, die wird in 25 wirklich losgehen. Ja, das ist so meine zweite These, Hypothese, dass diese ganzen KI-gestützten Gesundheitsdienste sich miteinander vernetzen. Ja, also ich habe eine Uhr, die meisten von uns haben eine Smartwatch, ich habe eine Garmin, die irgendwie alles von mir trackt. Ich habe so einen smarten Ring von Oura. Ich habe mittlerweile meine Ray-Ban Meta-Brille und ich glaube, dass 25 dieses ganze Thema Gesundheitstracking smarter wird als je zuvor und die dann auch langfristig wahrscheinlich so diese Arztvorsorge nach und nach ablösen können. Aber ich glaube, so das Thema Gesundheitsüberwachung 24/7 wird halt kommen. Ja, ich glaube, mein Oura-Ring kennt mich jetzt seit über 3 Jahren, erkennt mein Schlafverhalten, meine Temperatur und Atemveränderungen, mein Fitnesslevel, der misst mein Stresslevel, der schlägt mir vor, dann eine Einheit im Gym zu machen oder vielleicht lieber entspannt auf der Couch zu bleiben, weil alle gemessenen Parameter darauf hindeuten, dass übermorgen eine Erkältung ins Haus steht. Und ich glaube, das wird einfach noch viel besser. Ja, ich glaube, Thema Ray-Ban habe ich ja schon drüber gesprochen, mehrmals hier, eine ausführliche Review mache ich dann demnächst mal, ich habe sie jetzt endlich, aber wie kann die Zukunft damit aussehen, weil ne, meine Brille, die dann Interferenz ist, könnte zum Beispiel auch meine Biometrie dann mehr lesen und dann auch verstehen, dass ich oder sehen, dass ich blass bin, ne? Kann mich dann fragen, hast du genug Wasser getrunken, hast du, ne, wie geht's dir, deine Werte deines Rings deuten darauf hin, dass da irgendwas kommt und damit natürlich dann auch wiederum viel personalisiertere Fitness- oder Aktivitätspläne machen, weil alle Gadgets sich ja auch miteinander, vielleicht über eine andere Plattform, dann sauber vernetzen können und dann nicht nur Schlaf, Aktivitäten, Erholung, Ernährung analysieren, sondern quasi in Echtzeit Feedback geben, was darüber hinausgeht. Meine Uhr hat gerade gesagt, ich soll mal aufstehen, obwohl ich stehe, auch ehrlicherweise blöd, und mich ein bisschen bewegen. Und das Ganze, wenn du das halt weiterdenkst mit, keine Ahnung, vielleicht sind es blöde Beispiele, aber Waschmaschine, Rasenmäher, Staubsaugerroboter oder eben Kühlschrank, dann kannst du halt hier einmal die Wertschöpfungskette wirklich aufdrehen und das Ganze dann mit deinem E-Commerce über Amazon und Co. halt irgendwie vernetzen und gleichzeitig halt wissen, okay, mein Kalender sagt, ich bin diese Woche halt nicht auf Dienstreise. Das heißt, ich muss halt deutlich mehr Milch und etc. bestellen, als es normalerweise machen müsste. Oder in der Woche habe ich halt irgendwie vielleicht zwei große Marathon-Wettkämpfe oder irgendwas. Das heißt, ich brauche vollkommen andere Zusammensetzung meiner Ernährung. Das Ganze wieder mit, keine Ahnung, MyFitnessPal als Ernährungstracker. Also ich glaube, das wird einfacher und es wird interkonnektivitierter.
Also da würde ich auch unterschreiben und ich auch da nur eine kleine Ergänzung. Ich glaube, wir gucken maximal unterschiedlich auf die jeweiligen Gerätekategorien. Also letztes Jahr, als wir angefangen haben mit dem Podcast, haben wir ja auch schon die ersten Gadgets vorgestellt. Du erinnerst dich an Humane AI oder an den Rabbit. Spricht heute irgendwie keiner mehr so richtig drüber. Also ich glaube nicht mehr so stark an singuläre AI-Gadgets. Zumindest sehe ich das gerade nicht. Ich bin bei dir, gerade im Bereich Health werden wir, glaube ich, 2025 einiges sehen. Vor allen Dingen, glaube ich, sehr stark an das Thema Kopfhörer. Gerüchteweise arbeitet ja Apple an den neuen Apple Pro, die dann auch eine Temperaturerkennung haben sollen, was total naheliegend ist, weil die Dinge hat man sowieso die ganze Zeit im Ohr. Und das, was ich sowieso im Ohr habe, dass ich dann mit meinen Kopfhörern, also oder über meine Kopfhörer dann mit einem entsprechenden Assistant oder Agenten permanent im Austausch sein kann und sprechen kann, das halte ich für total naheliegend. Kleiner Fun Fact, wir haben ja ganz oft auf den Film Her referenziert, also dieser Film, der sehr in der Zukunft, wobei das stimmt gar nicht, er spielt nämlich 2025, der eigentlich genau in diesem Jahr spielt, aber ich glaube 2016 rauskam, wo ja so ein bisschen das Thema AI auf so ein neues Level gehoben wird und da ganz viele Parallelen wir eigentlich zu den aktuellen Entwicklungen sehen und auch da sind es ja die Kopfhörer, die er permanent im Ohr trägt und mit denen er über dann mit Samantha, das ist ja die Intelligenz, mit der er dann kommuniziert. Also Kopfhörer auf jeden Fall und ich bin 100% bei dir, also insbesondere das ganze Thema Health und Vernetzung sehe ich sehr, sehr stark und ich glaube, da werden wir noch ein, zwei spannende Lösungen in diesem Jahr sehen, auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Genau.
Und ich bin sehr gespannt übrigens auf den Erfahrungsbericht von der Meta, weil ich habe ja auch immer wieder geschaut, wäre das ein Device, die Ray-Ban, ja.
Genau, also Sneak Preview mit den europäischen Einstellungen maximal langweilig, aber mit den unregulierten amerikanischen Einstellungen deutlich krasser und geiler als erwartet.
Das dachte ich mir schon. Kannst du denn dann weiterhin kannst du Deutschland sprechen, obwohl es auf Amerika geht?
Nee, Deutsch sprechen geht gar
du
nicht.
Du musst dann Englisch sprechen.
Okay. Was ich mir halt bauen musste, ist natürlich jetzt auch quasi so ein Kill-Switch in der App, dass ich dann tatsächlich auch die deutschen Einstellungen, wenn ich in Deutschland bin, natürlich auch nutze, weil das ist sonst tatsächlich und also wirklich einfach auch zu bauen, ist es ein Datenschutzdrama.
Okay, ich bin gespannt.
Dieses Ding. Aber ne, da kommen wir mal irgendwann später zu. Ich
bin gespannt.
Also, aber auch wirklich, also ich habe irgendwie die Feiertage viel Zeit mit diesem Biest verbracht. Genau, also wir haben noch so ein paar andere Sachen. Ich glaube, was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass das Thema Bildung KI gestützt wird, ne? Sowohl für Nachhilfelehrer, für Sprachenlernen. Ich glaube, man kann so diese langweiligen Nachhilfelehrer komplett vergessen, weil ich glaube, 2025 wird KI mittlerweile der perfekte Tutor. Ne? Der wird geduldig, der wird höchst individuell und vor allem immer auf Abruf, deviceübergreifend. Ich glaube, dass KI sich grundsätzlich dann dem Tempo von mir anpasst, und ne, die Matheaufgaben mit mir so lange übt und auf so unterschiedliche Art und Weise, dass ich es wirklich verstehe und dass ich mich auch sicher fühle dabei. Das ganze Thema Sprachenlernen wird, glaube ich, komplett revolutionalisiert. Ich glaube, KI spricht mit dir dann einfach in der Zielsprache. Ne? Es verbessert dann so sanft deine Fehler, es lobt dich, es triggert dich zum Üben, wenn du Fortschritte machst und du kannst deinen Akzent damit verbessern. Du kannst aber, glaube ich, auch einfach on the go permanent auf dich zugeschnittene Sprachmomente haben. Ich glaube, so die großen Plattformen, Bubble ist ja da ganz groß oder auch Duolingo, die investieren schon sehr viel und gehen diesen Weg in die künstliche Intelligenz auch. Frage ist, ob man es nicht irgendwann einfach mit den ChatGPT-Modellen, die man in der Hosentasche hat, auch einfach machen kann. Ich habe es jetzt tatsächlich mit meiner Ray-Ban Meta mal probiert, beim Spazieren einfach so einen Sprachendialog mal zu führen. Das ging nicht so gut. ChatGPT kann das schon ein bisschen besser, aber ich glaube, es dauert nicht mehr ein ganzes Jahr, bis wir hier sehen, das macht was. Und vor allem das Thema, ne, was ja auch für die jüngere Generation dieser Purpose ist, lebenslanges Lernen. Ja, es ist ja wurscht, ob du Programmieren lernen willst, ob du, mehr in die Geschichte eintauchen willst, ein Instrument wie eine Gitarre lernen möchtest. Ich glaube, KI hilft dir dabei, einen Plan zu machen, einen Lernplan, den in deinen Tagesrhythmus so einzubauen, dass du auch motiviert bist, das fortzuführen und daran richtig Spaß hast.
Und anderes Thema, ich glaube, da sind wir uns auch einig, haben wir ja auch schon in den News gesprochen, das ganze Thema rund um KI-Agenten. Ich glaube, das ist sehr naheliegend, das sagen nicht nur wir, das sagen vor allen Dingen ja Menschen wie Sam Altman. Also im Prinzip die Assistenten, von denen wir gerade gesprochen haben, die werden zunächst auf den ganz normalen Systemen wie Windows, wie macOS Einzug halten und dann anfangen, auch diese Tools zu nutzen. Die ersten Dinge sehen wir heute schon, also wenn man sich ChatGPT installiert unter macOS, dann kann ich schon sagen, interagiere mit dem Bildschirminhalt, das geht heute schon und der nächste Schritt ist dann einfach zu sagen, alles klar, interagiere oder lese nicht nur und interpretiere, was du da siehst, sondern führe auch entsprechende Tasks aus. Also davon kann man ausgehen und ehrlicherweise haben sie es angekündigt für Anfang des Jahres. Also ich mich würde nicht wundern, wenn in den nächsten Wochen da schon was kommt.
Ja, und ich glaube, genau dieses Thema wird uns sehr viel begleiten, vermutlich jede zweite Woche jetzt hier mit dem Thema auch Agentic. Ja. Also einfach wirklich viele verschiedene Teile der Wertschöpfungskette zusammenzufügen. Und ich glaube auch alles, was wir uns sonst noch so überlegen, wird sich darunter subsumieren lassen. Ja, ich habe so ein paar Sachen noch geschrieben, aber würde ich jetzt gar nicht lang drauf eingehen, da können wir immer mal reingehen. Das Thema Marketing für Marketeers und Kreative, das wird auch für Agenturen, für Firmen, für persönliches Storytelling, wird es, glaube ich, viel einfacher. Es wird einfacher, Logos zu machen, Videos, komplette Instagram-Kampagnen. Das gleiche Thema gilt, glaube ich, für Nachhaltigkeit und Regulatorik, gar nicht nur auf PrivatkundInnen-Ebene, sondern tatsächlich für Unternehmen, für Startups, die ESG-Richtlinien, CSRD-Reportings etc. erstellen müssen. Ich glaube, das geht deutlich einfacher mit künstlicher Intelligenz und schlussendlich alles, was so dieser Bereich Juristerei angeht. Ja, so dieses Thema virtueller Anwalt war 2024 noch so, wurde noch so ein bisschen belächelt. Ich glaube, viele von den großen Kanzleien haben auch damit schon rumgespielt, aber ich glaube, also dieser virtuelle Rechtsberater 24/7 ist dann einfach da, der versteht deine Verträge, der kann den Rechtsstreit für dich vorbereiten, der kann Regelwerke für Unternehmen mit Compliance und Reporting und allem drum und dran auf dem Laufenden halten, neue Vorschriften halt irgendwie einarbeiten. Auch ja, es ist irre, was hier, glaube ich, an Aufwand weggenommen werden wird, wenn das halt sauber eingepflegt wird.
Ja, vor allem alles, was ja sehr strukturiert ist. Ne? Also ich denke, auch jetzt, wenn wir an unsere Branche denken, ne? Also das ganze Thema Vermögensverwaltung, das ganze Thema Steuern, das sind ja alles Dinge, die auf klaren Regelwerken basieren. Und ich glaube, dass da unglaublich viel Potenzial drin steckt, wenn es um das Thema KI-Agenten geht. Also warum muss ich mich jetzt hinsetzen? Steuererklärung muss ja auch wieder gemacht werden. Und warum macht das nicht mein KI-Agent für mich? Ja, weil der kennt meine Finanzströme. Und auch das wird für unsere Branche nochmal ganz super spannend werden, ne? Wenn wir in Richtung Online-Banking, in Richtung Zahlungsverkehr uns mal bewegen und was da auch für Möglichkeiten noch sind. Und dann die miteinander zu verknüpfen. Ne? Also guck auf mein Konto lege mir Überschuss an und der KI-Agent weiß, alles klar, die Zahlungen kommen noch, ich kann so viel Geld jetzt vielleicht anlegen oder ich kann jetzt ein Geburtstagsgeschenk kaufen in der Summe und muss vielleicht ein bisschen sparen an anderer Stelle. Also da werden wir ganz, ganz viele Verknüpfungen sehen und sicherlich uns auch in den nächsten Wochen und Monaten noch mit beschäftigen. Ich glaube, es gibt noch so 2, 3 Low-Hanging-Fruits, das nur als Predictions, Mini-Predictions, weil es auch ehrlicherweise eine Binsenweisheit ist. Ich glaube, was wir gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten, sind immer bessere bildgenerierende AIs, also alles, was mit Bildern und Video zu tun hat, wird immer überzeugender. Sora ist in den USA gelauncht. Das ist letztendlich die videogenerierende AI von OpenAI. Man kann bis zu 10-sekündige Videos erstellen, die unglaublich überzeugend und echt aussehen. Da werden wir natürlich noch viel, viel mehr sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Also nicht nur mehr im Sinne von neue Tools, sondern die Videos werden immer echter und immer überzeugender. Es gibt jetzt schon erste Videos, die im Netz geistern, wo man nicht mehr, selbst also wirklich bei genauem Hinschauen, nicht mehr sehen kann, ist das jetzt ein Clip von einem Influencer, Influencerin oder ist das jetzt von AI generiert? Meistens ist es natürlich so, wenn man so ein Video sieht, Spoiler, es ist AI, aber es sieht unglaublich echt aus. Damit einhergehend natürlich auch ganz viele ethische Fragen. Ich denke jetzt an das Thema Fraud, ich denke an sowas wie Deepfakes, also wo wirklich auch Menschen dann letztendlich unter Mitleidenschaft gezogen werden, Mobbing in der Schule, also da gibt es jetzt unzählig viele Themen. Ich glaube, da werden wir eine ganze Menge sehen, Positives als auch Negatives. Und auch da haben wir ja schon drüber gesprochen, es fehlt letztendlich die Eindeutigkeit und das erkennbar machen, dass ich weiß, alles klar, das Bild, was ich jetzt sehe, ist AI generiert und ich muss nicht erst aufwendig googeln. Aber das ist sicherlich ein Thema, was uns 2025 begleiten wird.
Ja, geil. Ja. Wollen wir die Predictions für Finanzen und Tools beim nächsten Mal machen? Oder hast du noch ein Killer-Tool, wo du sagst, das kann nicht warten?
Ich finde eins ganz cool. Ich habe ein Tool mitgebracht, The Brick. Das hat mir sehr geholfen. Was ist The Brick? The Brick ist sowas wie Excel auf Steroide. Heißt, ich kann mich einloggen und kann sagen, ich brauche eine Tabelle, die Folgendes macht für mich. Und das kann recht komplex sein. Also ich kann also in den Prompt relativ viel reinschreiben, was ich haben möchte. Und ich bin jetzt nicht so der Excel-Profi oder Excel-Schubser. Und dieses Tool erstellt dann eine entsprechende Tabelle mit allen erforderlichen Formeln. Cooles Tool für die Menschen, die viel mit Tabellenkalkulation arbeiten möchten. Schaut es euch an. Und ansonsten, wie immer, packen wir es in die Shownotes. Und wenn wir neue Tools finden, werden wir das nächste Mal ausführlicher diskutieren.
Cool, vielen Dank. Wieder eine Stunde geschafft. Das war unsere heutige Folge. Viele News, ein paar Predictions für 25. Wir freuen uns tierisch auf dieses gemeinsame Jahr mit euch. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr mehr von irgendeiner Kategorie hören wollt oder irgendwas gar nicht hören wollt, dann schreibt uns. Wir haben eine E-Mail-Adresse, hello@unpluggedpodcast.de oder natürlich auf allen anderen Kanälen, LinkedIn und Co., wo ihr uns auch immer erreichen werdet.
Jetzt hast du schon.
Ciao, bis bald, ihr Lieben.
Ja, kleine Ergänzung. Alles gut. Brauchen wir gar nicht rausschneiden, weil die Adresse gibt's natürlich noch. Ihr könnt natürlich auch künftig einfach an die Kolleginnen und Kollegen von Payment and Banking schreiben, lieber Sascha, weil wir haben ja ein neues Zuhause und auch da leitet man uns dann eure Anmerkungen und Feedback natürlich an uns weiter.
Ah, das stimmt. Kriege ich dann auch eine Sascha at Payment and Banking eigentlich?
Ich gehe davon aus.
Juhu!
Endlich.
Lebenstraum.
Du bist jetzt in der La Familia sozusagen.
Ich freue mich. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, Mike.
Macht's gut. Ciao.